Guten Morgen, ihr Lieben. Zu Beginn möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die schon ganz alt ist, die nämlich aus der Antike kommt und die von Daedalus und Ikarus handelt. Ich weiß nicht, ob ihr die vielleicht schon mal gehört habt. Daedalus war ein legendärer antiker griechischer Bildhauer, Kunsthandwerker und generell ein sehr genialer Mann. Und er wurde halt mit diversen coolen Dingen beauftragt. Zum Beispiel musste er auf Kreta ein großes Labyrinth entwerfen und bauen, hat da den Befehl von einem König bekommen, hat das gemacht und war dort mit seinem Sohn und wollte dann auch irgendwann, nachdem die Arbeit getan war, wieder weg von Kreta. Aber der König hat ihm verboten, nee, du bleibst schön hier, bleib mal bei mir hier auf der Insel, da habe ich dich unter Kontrolle, da bist du gut aufgehoben. Ja, und Daedalus passte das nicht, und weil er ja ein ganz genialer Mensch war, hat er eine tolle Erfindung gemacht. Nämlich, er hat sich überlegt, wie kann ich es schaffen, über das Wasser rüberzukommen zum Festland, und hat angefangen, ein Fluggerät zu bauen. Und das sah so aus, dass er aus Wachs und Federn für sich und für seinen Sohn so ein Skelett vielleicht gebaut hat, wie man sich das vorstellen kann, oder irgendwie so ein Gestell, was sie an ihre Körper befestigt haben und schön mit Wachs befestigt haben, dass sie sozusagen wie mit Adlersflügeln da über das Wasser rüber fliegen konnten. Und das hat auch tatsächlich funktioniert, so heißt es in der Geschichte. Und die Vater und Sohn heben ab mit diesem ziemlich coolen Fluggerät, was sie da hinten auf sich geschnallt haben, mit Wachs und Federn. Und eigentlich ist das Ziel ja wirklich nur, dass sie sicher zum Festland kommen. Genau, sie fliegen und wahrscheinlich haben sie auch die Bewegung trainiert, wie Vögel das so machen, haben sie versucht, das so nachzuahmen. Und dem Sohn von Daedalus, der sogenannte Ikarus, dem gefiel das ganz gut. Und er merkte so, ach, so fliegen und so, das fühlt sich ja ganz gut an. Und guck mal, wie gut ich das kann und wie toll ich das auch mache. Und der fliegt immer höher und versucht sich da. Und der Vater sagt schon, hier, bleib mal auf dem Teppich, alles gut, wir wollen nur darüber kommen. Und das ist vielleicht auch nicht das Nonplusultra-Fluggerät. Und irgendwann passiert es, der Ikarus meint, ja, ich bin ja so gut und so groß, ich schaffe es auch bis zur Sonne zu fliegen. Und die einige ahnen es schon, was passiert. Er kommt der Sonne zu nahe und das Wachs schmilzt und die Federn fallen aus und Ikarus macht plumps ins Wasser. Und das ganz tragische Ende dieser Geschichte ist, er ertrinkt. Und die Moral von dieser Geschichte, die in ganz vielen Ländern dieser Welt bekannt ist und ganz früher schon erzählt wurde, ist: Hochmut kommt vor dem Fall, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist auch eine Gefahr, die auch sogar unter Christen existiert und mit der sich zum Beispiel Paulus auseinandersetzen musste. Hochmut oder Leute, die sehr von sich überzeugt waren, von dem, wie sie sogar geistlich auch unterwegs waren, und das zum Anlass genommen haben, sich auch über andere Menschen zu erheben. Und heute Morgen beschäftigen wir uns mit einem Text aus dem 2. Korintherbrief, den Paulus geschrieben hat an die Korinther, und in dem es ganz besonders darum geht, dass er sozusagen nochmal sagt, was ist eigentlich ein Apostel, dass er sagt, warum ist er ein Apostel für Jesus Christus, und dass er vor allem auch ganz klar Irrlehrern und falschen Aposteln, die diese Gemeinde verwirrt haben und die ihn auch persönlich angegriffen hatten, in die Schranken weist und sagt, hey, passt mal hier auf, kehrt zurück zu den richtigen Aposteln, ist natürlich auch ein bisschen selbstbewusst, aber geht da halt drauf ein, ja, worauf kommt es wirklich an? Und bei diesen Aposteln damals bei den Korinthern war das halt so, dass sie was eigentlich Cooles und ganz Besonderes hatten, was es ja auch wirklich gibt, dass sie vielleicht ganz besondere Visionen von Gott bekommen hatten oder dass Gott einfach zu ihnen gesprochen hat. Und ich glaube auch, dass das passieren kann und dass es eine ganz besondere Gnade ist, wenn man das erlebt, wie Gott so ganz direkt und persönlich zu einem spricht. Aber diese Menschen haben das genommen, um zu sagen, ich bin ja ein ganz besonders toller Christ, ein ganz besonders supergeistlicher Mensch, und alle anderen in der Gemeinde erstarrten in Ehrfurcht vor ihnen. Und ja, es baute sich so eine geistliche Elite auf, die genutzt wurde, um halt auch gegen Paulus zu sticheln und überhaupt gegen Paulus vorzugehen. Und Paulus hatte ja eine ganze Geschichte mit den Korinthern. Es gibt wahrscheinlich auch noch mindestens 2 Briefe, die verloren gegangen sind, die irgendwie zwischen den Korinthern und Paulus hin und her gewechselt wurden. Er musste die Korinther mal ermahnen wegen unmoralischen Verhaltensweisen und Zuständen in der Gemeinde. Sie wollten von ihm, dass sie ihm ein bisschen helfen, in Streitfragen zu klären und da mal ein Machtwort zu sprechen. Und die Besuche, die er teilweise in Korinth machte, die waren auch nicht immer so die angenehmsten. Aber irgendwann hat sich das gebessert und das ist jetzt die Position, wo die Korinther sozusagen umgekehrt sind, wo sie auch sich gegen diese falschen Lehrer gewehrt haben. Und Paulus schreibt dann diesen Korinther, diesen zweiten Korintherbrief, um nochmal über Apostelamt zu reden. Und wie gesagt, er prangert ganz besonders heraus, was diese falschen Apostel, wie die sich hervorgehoben haben, wie sie sich herausgesondert haben. Und sagt, ja, es gibt sie. Ich selber habe nämlich auch solche Visionen erlebt und bin auch auf ganz besondere Arten und Weisen Gott begegnet. Aber das bedeutet nicht, dass ich mich deswegen ganz besonders herausstelle. Dass ich deswegen ein ganz besonderer geistlicher Mensch bin. Dass ich ein besserer Christ bin als ihr anderen. Ja, es ist Gnade, wenn man Gott so hört und erlebt und Visionen bekommt, aber sie werden nicht gegeben, um Menschen hervorzuheben, sondern im besten Fall, alles, was Gott tut, soll auch dazu dienen, dass Gott geehrt wird. Nicht, dass Menschen hervorgehoben werden, sondern dass Gott hervorkommt und Gott hervorgehoben wird. Aber Paulus hatte jetzt nicht nur mit diesen Widerständen von diesen anderen Aposteln zu tun. Und ja, er war vielleicht auch nur ein ganz besonders beauftragter Mensch von Gott, der auch Gott auf ganz besondere Art und Weise erlebt hat. Aber er spricht hier im zweiten Korintherbrief davon, dass er auch einen Pfahl von Gott im Fleisch bekommen hat, wie es so schön heißt, was ihn immer wieder auch demütig macht oder zurückhält, nicht so überheblich zu werden, wie vielleicht diese falschen Apostel, wie sie aufgetreten sind. Und wir wissen nicht genau, was dieses Pfahl im Fleisch bei Paulus war. Es wird vermutet, ob das irgendwie ein Augenleiden bei ihm war oder ob er vielleicht Epilepsie hatte oder was auch immer das gewesen sein könnte. Aber für Paulus gab es einen Stachel im Fleisch, etwas, was ihn dauerhaft irgendwie schmerzhaft war, was ihn behinderte, was lästig war, was ihn eine Last war. Und auch im zweiten Korintherbrief lesen wir davon, dass er Gott darum 3-mal gebeten hat, inständig, dass er ihm dieses Leiden nimmt, diesen Pfahl aus seinem Fleisch nimmt. Aber seine 3-malige inständige Bitte bleibt unerhört. Der Pfahl im Fleisch bleibt. Und Gott gibt darauf ihm, als er damit vielleicht auch ein bisschen hadert und sagt, ey, wenn du mir doch diesen Pfahl irgendwie wegnehmen könntest, wenn du dieses eine Ding, was mich immer wieder zurückhält, wegnehmen könntest, dann könnte ich doch vielleicht noch effektiver diesen Dienst tun. Aber Gott hört in diesem Fall nicht darauf und nimmt nicht diesen Pfahl weg, sondern Gott spricht auf eine ganz besondere Art und Weise zu Paulus. Und da lesen wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Verse 9 bis 10. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten lebe und Misshandlungen, Nöte, Verfolgung und Bedrängnisse ertrage, denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Paulus sagt, Gnade ist genug. Mehr brauchst du nicht. Schwachheit ist in Ordnung. Schwäche ist ein Grund sogar, sich zu rühmen. Und da könnte man dann fragen, Herr Paulus, tickst du noch ganz richtig? Schwäche, ist das wirklich, dass man sich dessen rühmen soll? Und man könnte auch fragen, Paulus, liebst du es denn? Bist du vielleicht ein kleiner Masochist und liebst es, irgendwie mit Leiden verfolgt zu werden? Aber ich glaube nicht, dass das die Motivation von Paulus war. Nicht, dass er sich über diesen Schmerz gefreut hat, aber er freut sich darüber, dass Gott ihn in seiner Schwachheit umso mehr gebrauchen kann und in seinen Schwächen Gott noch viel, viel mehr offenbar wird und hervorstrahlen kann in dem, was Gott tut und eben nicht die Person Paulus. Natürlich hätte sich Paulus auch gerne an Stärke und Gesundheit erfreut, an Glück, nur das Gute, aber dummerweise lief sein Leben eben nicht so ab. Und seine Frage, die er im Prinzip ja auch stellt, ist, was bin ich, wenn die Dinge nicht gut gehen? Wer bin ich noch, wenn es schwer wird? Es kann also sein, dass wenn wir bitten und Gott zum Beispiel um Gesundheit, um Gelingen und um Glück bitten, dass manche Dinge unerhört bleiben, nicht so eintreten, wie wir uns das wünschen. Es kann sogar sein, dass wenn wir sogar ganz geistlich und mit wirklich guten Motiven Gott bitten, uns uneingeschränkt zu befähigen und für Gottes Reich auch herauszustellen mit den besten, edelsten Absichten, dass auch diese Bitten unerfüllt bleiben. Meine Gnade genügt, sagt Gott. Und diese Gegenwartsform von diesem Verb genügen bedeutet, dass diese Gnade ständig da ist. Diese Gnade ist ständig und immer da. Es genügt. Gott wollte bei Paulus nicht diesen Pfahl entfernen, sondern er sagt ihm, meine Gnade ist beständig da, damit du trotz dieses Pfahles in deinem Fleisch gut durchkommst, damit du das ertragen kannst, damit es eine leichte Last ist, die keine Last ist, die dich erdrückt, sondern eine Last ist, die wir gemeinsam tragen. Meine Gnade trägt dich, komme was wolle. Jesus sagt dem Paulus und auch uns, meine Gnade ist dir gewiss, egal was das Leben dir zumutet. Ich bin in jedem Fall bei dir und ich bin für dich, sagt Jesus. Das ist Gnade, dass Jesus Christus spricht. Ich bin in jedem Fall bei dir und ich bin für dich. Ja, was ist Gnade? Es gibt genug Gnade. Es gibt eine dauerhafte Gnade, zu der wir kommen können. Trotz allem Versagen, trotz allem Unvermögen, trotz Schwächen und Fehlern, trotz meiner Schuld und auch Sünde. Gnade bedeutet, dass mir vergeben wurde, obwohl ich es nicht verdiene. Gnade bedeutet das Beste und Höchste für mich, ein Platz bei Gott, in seinem Reich, in Kontakt mit dem Vater. Eine Hoffnung, die über diese Welt hinausreicht. Gnade bedeutet, Gottes Nähe zu erleben, auch wenn ich sie nicht immer spüre. Gnade bedeutet, ich kann immer wieder neu zu Gott kommen und Vergebung erlangen. Und das ist nicht nach 1, 2, 3 oder 7 Mal vorbei und Gott sagt, nee, jetzt geht's wirklich nicht. Sondern wir dürfen immer wieder und fortwährend zu Gott kommen und Gnade von Gott in Anspruch nehmen. Aus Gnade ist meine Identität und mein Wert gegründet. Ich brauche mich nicht abhängig machen von Erfolg, meinem Aussehen, meinem Besitz, Geld, Macht und Einfluss. Meine Identität und Wert ist sogar schon gegründet aus Gnade, bevor ich überhaupt auf diese Welt gekommen bin. Gott hatte ein Ja zu meiner Existenz, bevor ich schon auf diese Welt gekommen bin. Gnade ist, dass Gott wirklich einen Weg hat für uns, auch wenn der nicht immer geradlinig ist, auch wenn der ja viele Ecken und Hoch und Tiefs hat. Aber Gnade ist, dass Gott da ist und wir immer wieder neu mit ihm anfangen dürfen, neu umkehren dürfen, neu nach vorne blicken können und uns nicht von dem, was hinter uns liegt, aufhalten lassen müssen. Gnade ist unverdient und kann nicht erkauft werden, kann nicht durch gute Taten erlangt werden. Gnade bedeutet nicht, dass alles immer gut ist und dass immer alles gelingt. Aber Gnade bedeutet, wir brauchen keine Angst haben. Gott ist da und er lässt uns nicht im Stich. Uns darf gewiss sein, Jesu Gnade ist uns gewiss. Und Paulus wusste, dass dieser entscheidende Faktor in diesem ganzen Thema nicht sein eigenes geistliches Leben ist, geschweige denn irgendeine Kraft, die in ihm ist, sondern Gnade kommt aus Gott heraus. Das heißt jetzt auch nicht, dass wir alles nur von Gott erwarten dürfen und wir uns jetzt ins Bett legen und sagen, ja Gott, mach du mal. Gnade bedeutet, dass wir auch von ihm Befähigtheit losgehen dürfen, dass wir keine Opfer unserer Umstände sind, sondern Gestalter sein dürfen in unserem Leben, dass wir voranschreiten dürfen. Aber es bedeutet, wir dürfen Fehler machen. Es ist okay, nicht alles zu können. Es ist okay, auch mal zu versagen. Gnade ist, glaube ich, auch dieser Grundsatz für diesen einen ganz bekannten Vers aus dem Römerbrief, wenn Paulus erklärt, dass ja allen Menschen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten dienen müssen. Denen, die nach seinem Willen berufen sind. Alle Dinge müssen uns zum Besten dienen, denen, die wir berufen sind, die Gott liebt. Es heißt nicht, dass immer alles gut ist, aber es bedeutet Gnade, Gott ist da. Denn seien wir ehrlich, die Psalmen sagen es schon und wir erleben auch guten Menschen, wo wir sagen würden, nach menschlichen Maßstäben, gute Menschen passieren auch schlechte Dinge. Und es sagt auch nicht, dass alles, was geschieht, unbedingt notwendig wäre und dass das Gott absichtlich gewollt hat, dass Dinge so schief laufen. Aber aus diesen Erfahrungen lernt Paulus, dass Gott Schwäche benutzen kann, um seine Macht, seine Herrlichkeit, seine Gegenwart, seine Gnade zu demonstrieren. Und Paulus sagt hier, dass es nichts geben kann, was einem Kind Gottes passieren kann, was Gott nicht zum Guten wenden kann, wenn wir uns damit an ihn wenden. Ein schlauer Theologe hat mal einen coolen Satz gesagt. Gott baut keine Mauer um uns herum, um uns von der Gefahr des Unheils zu isolieren. Aber er umgibt uns mit einer Gnade, die uns befähigt, alles zu verwandeln, was uns widerfährt. Gott baut keine Mauer um uns herum, um uns von der Gefahr des Unheils zu isolieren, aber er umgibt uns mit seiner Gnade, die uns befähigt, alles zu verwandeln, was uns widerfährt, durch seine Gegenwart. Und Gnade ist ein Ding, was wir allererst für uns persönlich ganz neu und immer wieder annehmen dürfen, annehmen und darum ringen dürfen zu verstehen, was bedeutet das eigentlich. Und Gnade ist irgendwie so ein Thema, was in der Predigtvorbereitung immer wieder mir selber ins Gesicht sagt, ey, man predigt sich doch immer wieder selbst zuerst. Ich darf sogar Gnade mit mir selbst haben. Und Gnade für uns als Gemeinde ist, glaube ich, auch total wichtig, dass wir hier als Gemeinde eine Gnadenkultur leben. Damals gab es diese falschen Apostel, die von diesen sich so herausgesondert haben und wo die anderen Christen gedacht haben, boah, was sind denn das für Überchristen? Das müssen ja ganz besonders Supergeistliche sein. Und leider ist die Realität, was man doch immer mitbekommt, dass wenn auch gerade vielleicht neue Leute in Gemeinde kommen, dass sie denken, dass die Leute, die sich vielleicht so einen Titel wie Pastor haben oder die auf der Bühne stehen und irgendwas sagen oder beten oder sonst irgendwie, dass das ja manchmal so ganz besondere Menschen sein müssen. Und das ist total falsch. Also das ist nicht wahr. Nur weil man vorne steht oder weil man Pastor heißt, heißt das nicht, dass man ein besonders frommer, ein besonders christlicher oder ein besonders hervorgehobener Mensch sei. Das hat damit nichts zu tun. Ich weiß nicht, ob du diesen Gedanken kennst, wenn du schon mal irgendwie vielleicht auf einer Bühne gestanden hast in der Gemeinde. Bin ich überhaupt würdig, da vorne zu stehen? Und das ist ein Punkt, wo ich zu mir selber predigen muss, weil das immer wieder eine Frage ist, die ich mir selber stelle und die gerade in den Momenten, wo ich schwach bin, wo ich frustriert bin, wo ich meiner Begrenztheit bewusst werde, in den Kopf kommt. Wer bist du eigentlich? Und wo ich mir immer wieder ganz bewusst, ganz persönlich neu die Gnade von Gott bewusst machen darf. Hey, ich darf schwach sein, ich darf verkünden, ich bin nicht der Superchrist. Und trotzdem kann ich sagen, Gott wirkt durch mich. Ich darf das erleben. Das ist eine Gnade, die ich erleben kann. Vor allem, dass ich erleben darf, dass mir vergeben wurde. Dass ich die Liebe von Gott erfahren darf. Diese Gnade brauche ich als Pastor immer wieder ganz neu. Immer wieder brauche ich, dass ich selber dahin zurückkehre und mir Gnade von Gott abhole, empfange und weiß, er ist da. Manchmal wollen Leute nicht in die Gemeinde kommen, weil sie glauben, Christen sind alles so heilige Leute und sie selber fühlen sich nicht würdig, in dieser Gemeinschaft zu sein. Aber Leute, Gemeinde sollte ein Ort sein, wo es okay ist, wo wir kommen dürfen, wie wir sind, mit allen unschönen Dingen unserer Biografie. Also wenn ihr nach meiner Biografie fragt, die ist auch nicht geradlinig, die ist... Und das ist okay. Hier in dieser Gemeinde darf ein Ort sein, wo wir ausprobieren können, wo wir sein dürfen, wo wir ganz neu entdecken dürfen, vielleicht wie Gott uns seiner Gnade uns befähigt, wie wir vielleicht unsere Gaben und Stärken einbringen können, wie wir auf ganz viele Menschen losgelassen werden, die total unterschiedlich sind und wo es definitiv mal krachen wird und knacksen wird und es herausfordernd sein wird. Und hier in der Gemeinde soll der Ort sein, wo wir in Gnade einander begegnen, wo wir nicht irgendwie eine Fassade oder eine Maske tragen und versuchen, immer nur das Gute von uns hervorzubringen, sondern hier soll der Ort sein, wo wir auch mit unseren Verletzungen kommen dürfen, wo wir Fehler machen dürfen, wo wir aufeinander wieder zugehen können, Gnade von Gott empfangen und vielleicht sogar unseren Mitmenschen Gnade erweisen. Weil auch das ist, glaube ich, ein großes Geheimnis, weil Gott uns Gnade erwiesen hat und weil der Heilige Geist auch in uns wohnt und weil, wenn wir Gnade empfangen, können wir das sogar weitergeben. Und hier in Gemeinde, in diesem Kontext, ist ein guter Ort, um das zu üben. Und ich glaube, das hat auch Auswirkungen darüber hinaus. Manchmal fängt es an, sich für sich selber nochmal Gnade in Anspruch zu nehmen. Und manchmal können wir vielleicht anderen Menschen ganz neu, in einer ganz neuen Gnade und Barmherzigkeit begegnen, weil wir selber immer wieder auch erleben, wie viel Gnade wir von Gott erlebt haben. Wir dürfen uns bewusst machen, auch der Identität und der Wert von uns allen hier hängt nicht von unseren Schwächen ab, von dem, wie wir sind, was wir tun, sondern aus Gnade sind wir alle wertvoll erachtet von Gott. Und in dieser Gnade dürfen wir uns gegenseitig sehen und begegnen. Das Geheimnis ist, Gottes Gnade wirkt. Sie ist stark, sie macht etwas in meinem Leben und sie wirkt auch in deinem Leben für dich und darüber hinaus sogar für andere. Gnade wirkt manchmal durch Leute, die wir gar nicht auf der Rechnung haben. Vielleicht manchmal sogar durch Leute, die man gerne übersieht. Und Gott sucht sich manchmal genau diese Leute, um seine Gnade ganz neu zu zeigen. Leute mit einer Lebensgeschichte, die jetzt nicht so geradlinig aufsteigend ist, sondern er kommt hinein und durchströmt ein Leben ganz neu mit seiner Kraft, mit seiner Gnade. Und macht neu, immer wieder. Ein Leben ist dadurch möglich, was Hoffnung ausstrahlt, was Hoffnung macht und demonstriert, dass man auch mit schweren Dingen, die wir erleben, leben kann, weil keine Schutzmauer vielleicht um uns herum ist, aber weil wir umgeben sind und schwimmen in der Gnade Gottes und weil wir auch nicht tiefer fallen können als in die Hand von Gott, weil seine Gnade da ist und uns aufhängt. Und Gnade macht uns stark, auf eine sehr eigentümliche und manchmal sehr eigenartige Weise. Warum haben wir Angst, unsere Schwäche zuzugeben und zu zeigen? Hast du verstanden, dass Gott dir gnädig ist und das auch für dich angenommen? Schaffen wir es hier in Gemeinde, eine Kultur der Gnade zu leben, wo es nicht darauf ankommt, dass wir immer stark sein müssen, sondern dass wir auch kommen können mit allem, was nicht so gut läuft, mit allem unseren Schwächen, mit allen Dingen, die Vergebung brauchen und doch hier miteinander in Gnade umgegangen wird? Ja, ich möchte einfach beten, Herr, dass du kommst, Herr, dass wir dir ganz neu begegnen dürfen, dass wir verstehen dürfen, dass du gnädig bist, Herr, dass wir verstehen dürfen, dass du in deiner Gnade dich uns zuwendest, dass du sogar mit deinem Heiligen Geist in uns wohnst, Herr. Hab Dank, dass die Gnade jeden Tag neu ist, Herr, dass du uns immer wieder auch vergibst, dass du uns wert erachtest. Herr, und ich bete ganz besonders, dass wir immer wieder neu persönlich das für uns annehmen können. Und ich bete für uns als Gemeinde, Herr, dass wir hier eine Kultur haben, wo wir nicht Superchristen darstellen müssen, sondern einfach so sein dürfen, wie wir sind, weil wir Gnade erlebt haben. Und dass das auch immer mehr und immer tiefer unser Miteinander durchdringt, Herr. Herr, fang bei mir an, dass ich gnädig meinen Mitgeschwistern hier begegnen kann, Herr. Schenk du mir ganz neu Gnade für mich, die überfließt und überströmt ist, Herr, auf andere. Gott, sei du uns gnädig. Amen.